Stell dir vor, du gründest eine Familie und nach der Geburt haben beide Partner je 18 Wochen Zeit, um in die neue Situation hineinzuwachsen. Während dieser Zeit können beide gleichwertige Bezugspersonen für das Kind werden. Das legt den Grundstein für eine echte 50-50-Aufteilung von Job und Familie. Genau dieses Ziel verfolgt die Familienzeit-Initiative. Meine heutige Gesprächspartnerin ist überzeugt, dass wir alle, Väter, Mütter und Kinder, aber auch unsere Wirtschaft, davon profitieren. Ich freue mich auf Katrin Bertschi, Co-Präsidentin von Allianz F und Nationalrätin der Grünliberalen.
Durch die Decke. Der Advance-Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Katrin, schön bist du da.
Ja, danke für die Einladung.
Und du hast uns einen Gegenstand mitgebracht.
Ich habe dir mit einem Augenzwinkern ein Skateboard mitgebracht.
Skateboard. Okay.
Mein altes Skateboard. Es hat natürlich eine Geschichte dahinter. Die Geschichte ist, dass wir der Gleichstellung Schwung verleihen wollen und etwas Bewegung wollen in diese Politik bringen. Wir hatten Ende Mai dieses Jahr das 125-Jahr-Jubiläum mit Allianz F und haben zur Feier die historische Saffa-Schnecke nachgebaut. Das war eine überdimensional große Schnecke, die vor 100 Jahren anlässlich der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit Saffa 1928 in Bern über den Bundesplatz vorbeigezogen ist, in Anspielung auf das Schneckentempo, mit dem die Politik damals die Stimmrechtsfrage der Frauen behandelte. Und weil wir halt finden, einiges dauert immer noch zu lange. Es gibt Forderungen, die gibt es schon seit 100 Jahren, die individuelle Besteuerung beispielsweise, haben wir diese Schnecke nachgebaut und auf ein Skateboard gestellt, um eben der ganzen Politik etwas Schwung zu verleihen.
Aha, ja, das finde ich ein sehr
schöner Anlass.
Genau, und ein sehr schönes Bild, um es im Kopf zu behalten. Wir sollten schneller vorwärts machen. Allianz F, sag uns schnell, was ist das genau, was macht ihr dort?
Das ist der überparteiliche Dachverband der Frauenorganisationen seit 125 Jahren. Wir machen überparteilich Gleichstellungspolitik. Das ist aber mehr als Gleichstellung. Es ist auch Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik.
Du bist in Thun aufgewachsen. Du hast in Bern Volkswirtschaft, Politologie und Soziologie studiert und hast dich eigentlich sehr, sehr früh auch politisch engagiert. Was hat dich dazu motiviert?
Ich glaube, das war primär. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Das war nicht nur enorm spannend und ich habe Zeitungen gelesen. Die Weltpolitik hat mich schon damals sehr interessiert und Fragestellungen, die ich eigentlich fand, es ist recht klar, was man jetzt machen müsste und das passiert nicht. Und so dieses Unverständnis zum einen, aber auch das Interesse zum anderen hat mich schon früh zu einer politischen Person gemacht.
War das eine gute Entscheidung?
Absolut. Das ist ein sehr kreativer, inspirierender Beruf. Man kann vieles bewegen.
Ja. Und sehr anstrengend, wie du uns gerade vorher erzählt hast, richtig?
Also es ist abwechslungsreich, anstrengend, sehr vielfältig. Ja.
Aber sehr vielfältig, das kann ich mir vorstellen.
Absolut.
Genau, ich habe etwas Interessantes gefunden, und zwar während deiner Studienzeit warst du wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Langzeitstudie, die sich mit der Frage beschäftigt hat oder untersucht hat, wie der Übergang ins Berufsleben ist vom Studium. Gab es dort irgendwelche Erkenntnisse, die dich überrascht haben?
Ja, das war so die erste Längsschnittstudie in der Schweiz, die man mit Jugendlichen gemacht hat, wo man das erste Mal festgestellt hat, was passiert eigentlich 10, 15, 20 Jahre, nachdem sie die Schule verlassen haben. Und dort konnte man feststellen, und das hat mich dann auch beruflich zur Allianz F geführt, dass beispielsweise junge Frauen beim Berufseinstieg weniger verdienen im selben Job als ihre männlichen Kollegen und das bei gleichen Leistungen, bei gleichen Schulnoten, auch bei gleichen Werthaltungen, also Einstellungen, wie wichtig ist mir beispielsweise Karriere oder ein guter Lohn. Man konnte all diese Faktoren statistisch kontrollieren und hat festgestellt, dass eben Lohnungleichheit in unserem Land nicht im Verlauf des Erwerbslebens nach einer Familienphase entsteht, sondern zu Beginn.
Also
der Stereotyp, oder? Und man zahlt Frauen einen geringeren Lohn in der Erwartung, dass sie schwanger werden und ausfallen könnten. Und zahlt Männer einen höheren Lohn in der Erwartung, dass sie eine Familie versorgen müssen. Aber das sind unbewusste Vorurteile, sind Stereotypen, die nichts mit Leistung zu tun haben. Und diese Erkenntnis hat mich zur Allianz F gebracht, mit dem Ziel, dass wir die Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass eben Chancengleichheit für die Geschlechter im Erwerbsleben wir haben. Und das ist ein Gebot der Gleichstellung. Es gehört sich im 21. Jahrhundert in unserem Land. Ich finde alles andere hinterwäldlerisch. Und es ist auch für die Wirtschaft ein Desaster, wenn sie nicht die besten Talente, das ganze Potenzial ausschöpfen kann. Mhm.
Absolut, ich bin hundertprozentig einverstanden. Hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert hier? Weißt du das?
Lohngleichheit haben wir ein Gleichstellungsgesetz revidiert. Das sieht Lohngleichheitsanalysen vor für Firmen ab 100 Mitarbeitenden. Die Evaluation kürzlich hat leider gezeigt, dass die Hälfte der Firmen das nicht kennt oder korrekt anwendet und wir sind dort noch ein zünftiges Stück weg vom Ziel.
Also die Schnecke auf Skateboard.
Ja, es braucht mehr Schwung.
genau. Schwung, du bist auch eine leidenschaftliche Fußballerin. Sag uns ein bisschen mehr, Fußballerin, warum?
Und es war immer mein Lieblingssport oder mein Lieblingsspiel. Ich spiele das sehr gerne, es braucht Taktik, Geschick und es geht nur im Team. Und alleine kannst du wenig ausrichten und wenn du nicht gut zusammenspielen kannst, bist du auch auf verlorenen Posten. Ich verdanke dem Fußball viel, die ganze Geografie der Welt. Ich habe alle Nationen, Wappen, Landeshymnen, dank Fußball gelernt, aber auch meine größte Enttäuschung der Jugend, muss ich sagen, zu realisieren, nicht das richtige Geschlecht zu haben.
Okay.
Für meine Leidenschaft. Ich fand Fußball sehr, hat mich gepackt und es gab damals sehr wenig fußballspielende Frauen, die als Vorbild getaugt hätten. Und jene, die es gab, diese Matches wurden ja nicht übertragen. Und das ist zum Glück heute anders.
Schön. Und wir sind somit bei deiner Jugend angelangt. Erzähl uns so ein bisschen über deine Familie. Wie war die Rollenverteilung bei euch?
Also meine Eltern haben beide gearbeitet und sich Arbeit, Kinderbetreuung und Haushalt aufgeteilt, aber ehrlicherweise nicht so, wie sie das wollten, nicht egalitär. Mein Vater hat mehr verdient und mehr gearbeitet, als er gewollt hätte vermutlich, und meine Mutter weniger. Mein Vater hat mich philosophisch, historisch sehr geprägt und auch herausgefordert. Ich habe immer neben ihm geschlichen, schon als Kind, und die Tagesschau geschaut und mir aus seinen Kommentaren eine politische Welt aufgebaut, die ja damals aus sehr wenig Frauen bestand. Meine Eltern, ich glaube, sie haben das versucht, einigermaßen egalitär zu machen, aber in den 70er, 80er, 90er Jahren in unserem Land waren Frauen wirtschaftlich abhängig von ihren Männern und das galt nicht anders für meine Mutter und ich fand das nie erstrebenswert. Und noch mehr, dass es mich persönlich gestört hätte, ist, dass es mich systemisch stört. Die Mechanismen, die dazu führen, dass Frauen abhängig sind, dass Mutterschaft in unserem Land das größte Armutsrisiko ist, das ist nicht naturgegeben. Das sind die Policies, die Ausgestaltung des politischen Systems und die will ich ändern.
Das müssen wir unbedingt ändern. Du bist selber Mutter, du hast zwei Töchter. Und ich erinnere mich zurück an meine Zeit, als ich so den Übergang gemacht habe von Mutterschaft Berufsleben, was für eine stressige Situation das war und wie kompliziert das war. Und so, es ist eine Zeit, an die ich mich nicht so gern zurückerinnere. Wie war es bei dir? Wie hast du diesen Übergang gestaltet?
Politik hat zum Glück eine große Flexibilität auch. Als meine erste Tochter zur Welt kam, stand ein Wahljahr an. Ich wollte den Ständeratswahlkampf machen für meine Partei in Bern. Zudem waren wir mit Allianz F, gerade mit Helvetia Ruft, also dem Projekt der Kampagne, mehr Frauen in National- und Ständerat zu bringen, voll dran. Und die Ehe für alle, ein politisches Projekt von mir, war auch in den Kommissionen und so. Gerade an einem kritischen Punkt. Es war politisch eine abenteuerliche Zeit und ich wollte die nicht verpassen. Und es ging aber sehr gut. Also die Familiengründung kam dann halt gleichzeitig. Wir haben uns egalitär aufgeteilt und haben beide 16 Wochen Elternzeit gehabt und auch die alleinige Verantwortung für das kleine Bündel übernommen oder fast so in dieser Zeit. Und so konnte ich bald wieder Teil meiner politischen Projekte sein. Ich habe die Zeit nach der Geburt mit meiner Tochter natürlich sehr genossen und auch gebraucht, körperlich, und gleichzeitig bin ich ein politisch denkender Mensch und das lässt sich nicht einfach abstellen. Ich habe es geschätzt, bald wieder denkend mich einbringen zu können. Aber die Bedürfnisse sind individuell sehr verschieden in dieser Zeit. Für mich hat es so gestimmt.
Und genau diese Frage, also die Familie, ist im Zentrum der Familienzeit-Initiative, die jetzt diesen Frühling lanciert wurde. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber sagen? Also um was geht es in der Initiative erstmal?
In Zukunft hätten alle Eltern je 18 Wochen Elternzeit, die müssen sie nicht beziehen, sie dürfen aber. Die Zeit ist nicht übertragbar auf den anderen Elternteil. Das ist ganz wichtig in der Ausgestaltung, um eben die Gleichstellungs- und die Arbeitsmarktziele zu erreichen. Finanziert würde das über die EO, die Erwerbsersatzordnung, werden, so wie man es heute schon tut. Mhm. Und für die untersten Einkommen ist eine 100%ige Entschädigung vorgesehen. Weil man heute sieht, wer ein tiefes Einkommen hat und dann nur 80% Lohnersatz hat, kann das häufig nicht beziehen. Das betrifft gerade die Väter, weil einfach das Familieneinkommen dann zu klein wird. Es wird alternierend, also nacheinander, bezogen. Und wir können auch eine gewisse Flexibilität, innerhalb wessen Rahmen das bezogen werden soll, kann man vorsehen. Und die Wirkung ist, dass eben Mütter unterstützt sind, sich besser erholen können und dann rascher in höheren Pensen wieder zurück in den Arbeitsmarkt gehen, weil jemand anderes, der Vater des Kindes, für das kleine Wesen die Verantwortung übernimmt.
Und gleichzeitig hat natürlich der Vater die Möglichkeit, mehr oder aktiver mit dem Kind.
Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es stärkt natürlich auch die Vater-Kind-Beziehung.
Natürlich.
Die geben sich nicht nur früh, sondern dann langfristig stärker rein in der Kinderbetreuung. Studien zeigen auch, sie übernehmen mehr Verantwortung zu Hause, sei das mit den Kindern, aber auch im Haushalt. Und sie sind gesünder. Die Väter haben weniger Burnouts. Also es stärkt die Elterngesundheit nicht nur der Mütter, sondern auch der Väter.
Und Katrin, was sind die Vorteile der Familienzeit-Initiative?
Also es ist eine Initiative, die stärkt unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Sie verankert nämlich die gemeinsame Verantwortung für die Elternschaft. Sie stärkt die Gesundheit der Eltern in einer vulnerablen Zeit und sie erhöht die Beschäftigung. Sie ist also gut für die Wirtschaft. Ich kann dir das gerne etwas ausführen. Also die geteilte gemeinsame Verantwortung für die Elternschaft bedeutet, dass Väter genauso in die Verantwortung genommen werden und Frauen das Erwerbsausfallsrisiko nicht mehr alleine tragen. Das ist für die Gleichstellung eminent und entscheidend. Und dann ist es zweitens für die Gesundheit der Eltern wichtig, sie erhalten in einer vulnerablen Zeit Unterstützung, jene, die sie benötigen. Mütter sind gesünder, weniger erschöpft. Und man muss ja auch bedenken, die aktive Generation trägt heute sehr viel. Sie sollen gleichzeitig hochprozentig erwerbstätig sein, in die Sozialwerke einzahlen, die Renten finanzieren, die Fachkräfte stellen und dann auch noch Kinder großziehen. Wir haben auch Stichwort eine rückläufige Geburtenrate. Also die trägt sehr viel, die aktive Generation, und das geht nur mit den besten Rahmenbedingungen. Und dann ist die Initiative auch gut für die Wirtschaft, weil Frauen so nämlich erholter, rascher in höheren Pensen zurückkommen und gar nicht erst ausfallen. Das tun sie heute. Wir haben ein Beschäftigungswachstum, das wir angesichts des Fachkräftemangels dringend benötigen. Es gibt Studien, die das zeigen. Schätzungen sagen so 22.000 zusätzliche Vollzeitäquivalente innerhalb von 10 Jahren. Das zahlt sich bereits nach 15 Jahren. diese Investition aus. Und KMUs erhalten so endlich gleich lange Spiesse, weil im Wettbewerb um die Fachkräfte sind sie im Hintertreffen. Große Regionen, große Arbeitgebende bieten längst gute, bessere Rahmenbedingungen an, um die besten Talente anzuziehen und die Fluktuation zu reduzieren. KMUs können das nur, wenn sie eine gemeinsam finanzierte Rahmenbedingung wie eine Elternzeit anbieten können.
Jetzt, wie kommt das Thema Familienzeit bei der Schweizer Bevölkerung an? Lena Schwertzmann aus dem Advance-Team hat sich für uns ein bisschen umgehört.
Das Thema wird aktuell heiß diskutiert. Kommentare in den Online-Medien zeigen, dass die Meinungen sehr gespalten sind. Auf der einen Seite stehen BefürworterInnen und Befürworter, die sagen, höchste Zeit, dass die Schweiz endlich aufhält in Sachen paritätische Elternzeit. Und auf der anderen Seite sagen die Regulierungsgegnerinnen und Gegner, Kinder sind Privatsache. Und natürlich sind auch die Kosten ein grosses Thema. Starten wir mit ein paar kritischen Stimmen zu einem Beitrag im 20 Minuten mit dem Titel «Sogar SVP hegt Sympathien, wird der Weg frei für eine Familienzeit?» Und wir haben dann noch ein paar weitere gefunden zu der Arena-Diskussion vom 21. Juni im Schweizer Fernsehen. Eltern sein ist Privatsache. Die Eltern haben ja auch Ferien, die sie für eine Elternzeit einsetzen können. Wer soll das sonst bezahlen? Was erhalten die, die keine Kinder haben? Sonderurlaub, damit sie gleichgestellt sind? Das Egoismus-Argument, das trifft man häufig an, also auch in Kombination mit dem Wunsch, wieder zu traditionellen Rollen zurückzukehren. So etwa, Gottlob und Dank, muss ich nicht mehr in der heutigen Zeit Kinder haben. Die Forderungen sind nicht wegen dem Wohl der Kinder, sondern wegen dem eigenen. War das schön, als Mami daheim sein durfte, um sich um die Kinder zu kümmern, derweilen der Papi sich für das Wohl und den Unterhalt der Familie kümmerte. Außerdem macht man sich besonders um KMUs Sorgen. So schreibt jemand, ein KMU kann dies nicht finanzieren. Das geht nur bei Bundes- und Kantonsangestellten. Und wer da bezahlt, ist ja klar. Wir mit den Steuern. Es gibt aber auch viele positive Stimmen. Schauen wir doch auch ein paar von denen an. Unsere Schweiz sollte sich mal ein Beispiel an Dänemark nehmen. Weswegen geht dort vieles, aber bei uns nicht? Die Kinder von morgen werden auch unsere Zukunft tragen. Weswegen sollen nicht Männer mehr Elternzeit haben? In der heutigen Zeit sollte dies legitim sein. Also Mutterschaftsurlaub sollte nicht gekürzt werden. Dies wäre ein Rückschritt. Ein weiteres Beispiel zielt auf die gleich lange Spiesse in der Arbeitswelt ab. Ich befürworte eine längere Elternzeit. Sie sollte auch gerecht zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Vor allem sollte sie ein Muss für beide Partner sein. Denn dann hat der Arbeitgeber auch keinen Grund mehr, einen Mann bei der Einstellung zu bevorzugen. Es sollte einer Frau oder einem Mann aber auch nicht zum Nachteil werden, wenn sie oder er sich für eine längere Erziehungsauszeit entscheidet. Und dennoch ein letzte Stimme mit Bezug zur tiefen Geburtenrate und zum Arbeitskräftemangel. Lustige Menschen in der Schweiz, zum einen Nase voll von Migration, aber immer noch festhalten am aktuellen Modell der Rente, wo Junge für die Alten arbeiten müssen. Und durch weniger Kinder wird es mehr Migration geben. Entweder laden wir, wie bisher, die ganze Welt zu uns ein oder aber ändern unser Modell, sodass man sich hier eine Familie leisten kann, finanziell sowie zeitlich, und wo unsere Pensionierten in Würde leben können.
Wir haben es gehört, wie schön wäre es, oder? Diese Zeit früher, wo die Mütter, oder, sich um die Kinder gekümmert haben und der Mann oder den Unterhalt der Familie dafür gesorgt hat. Diese altmodische, stereotypische Geschlechterrollen sind sehr, sehr in unseren Köpfen verankert, immer noch. Katrin, denkst du, dass die Familienzeitinitiative deinen Einfluss haben könnte?
Absolut, weil in der Realität ist es ja nicht mehr so, dass ein Einkommen ausreicht, um eine Familie zu ernähren. Und die Frauen haben sehr gute Ausbildungen und wollen auch ihrer Berufung nachgehen. Das können sie nur, wenn sie nicht die alleinige Verantwortung erhalten vom Gesetzgeber, dass sie zuständig sind, diese 14 Wochen, und dann sich irgendwie organisieren sollen. Der andere Elternteil gehört auch in die Verantwortung genommen. Und ich verstehe schon, dass das Veränderungen sind immer auch mit Ängsten verbunden. Und jene, die womöglich Privilegien haben, werden sich deren bewusst. Denken dann vielleicht auch nicht gesamtheitlich, sondern für sich selber. Und das hat ja auch geklappt. Und ich höre oft auch die Besorgnis, dass dann die Männer in den Handwerksbetrieben, in den KMUs ausfallen. Und da muss ich einfach entgegenhalten, dass im Gegenzug ja dann die Mitarbeiterin rascher zurückkommt. Und dass es heute jene Betriebe und Branchen sind, wo mehrheitlich Frauen tätig sind, die das ganze Ausfallsrisiko alleine tragen. Das geht ja auch, aber das ist nicht fair. Das können wir besser. Wir können das fair verteilen. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Schweizer eine so hohe Geburtenrate haben, dass irgendwie diese Väter dann x-mal ausfallen werden. Sie werden im Schnitt einmal im Leben, vielleicht zweimal, eine Elternzeit von bis zu 18 Wochen, vielleicht auch kürzer, beziehen. Das lässt sich organisieren und das lohnt sich für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft.
Was sagst du zum Argument KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, die sich das nicht leisten können?
Das können sie eben im Moment nicht, weil sie das selber bezahlen müssen. Sie sind zu klein, um quasi diese Versicherung für sich selber zu schaffen, und sie kommen aber ins Hintertreffen, weil die großen Firmen, die machen das längst, die machen das nicht aus Gutwill. Sie machen das, weil sich das betriebswirtschaftlich lohnt, bieten sie allen ihren Mitarbeitenden 18 oder sogar 20 Wochen Elternzeit an, um die besten Talente anzulocken, um die Fluktuation zu reduzieren. Und KMUs kommen ins Hintertreffen, sie sind nicht mehr attraktiv als Arbeitgebende, haben Mühe, Arbeitskräfte zu finden. Die jungen Familien, die wandern in die großen Zentren oder zu den großen Firmen ab. Das stärkt die KMUs, wenn sie gleich lange Spieße im Wettbewerb um die Fachkräfte erhalten. Und sie werden das überbrücken können, diese 18 Wochen, weil sie haben dann überhaupt Arbeitskräfte, eine viel geringere Fluktuation und auch den Vorteil, dass eben die Frauen rascher zurückkommen. Das geht dann manchmal vergessen.
Ja, ich bin einverstanden. Wir haben auch gehört, Kinderkriegen sei Privatsache. Was sagst du dazu? Weißt du, im Gegensatz oder tiefe Geburtenraten in der Schweiz, Fachkräftemangel, wer zahlt unsere Pensionen, oder? Das ist die Gegenseite. Was sagst du dazu?
Kinderkriegen ist hochpolitisch. Und für eine Nation sind Kinder auch die Zukunft. Sie geben uns Mut und Hoffnung. Und wer keine Kinder hat oder denkt, das ist Privatsache, soll sich einmal überlegen, wer einem später im Alter pflegt. Wie die medizinische, also Kinder sind die Fachkräfte der Zukunft. Wir brauchen sie, sonst haben wir Versorgungsengpässe. Zum einen auch in der Altenpflege und in der Gesundheit, und zum anderen bezahlen sie die Sozialwerke, also die Altersrenten jener Generation, die dann in Rente geht.
Genau, also wir haben vorher verschiedene Aussagen gehört, die die gängigen Vorstellungen in der Schweiz beschreiben. Aber haben diese Aussagen tatsächlich eine wissenschaftliche Basis? Alexandra aus unserem Team hat die Fakten für uns zusammengestellt.
Wirtschaftlich betrachtet gibt die Schweiz jährlich 0,1% ihres Bruttoinlandprodukts für die Kinderbetreuung aus. Im Vergleich zum OECD-Durchschnitt ist das wenig, denn dieser liegt 8-mal höher bei 0,8%. Studien aus dem Ausland zeigen, dass sich eine Elternzeit positiv auf die Erwerbstätigkeit von Müttern auswirkt. Mit steigender Erwerbszeit erhöhen sich auch die Steuereinnahmen und die Beiträge an die obligatorische berufliche Vorsorge. Weiter zeigen Studien positive Effekte der Elternzeit auf die Gesundheit der Mütter, die Entwicklung der Kinder und die Beziehung der Kinder zu ihren Vätern. Eine Vergleichsstudie aus den USA stellt fest, dass Kinder, deren Väter nach der Geburt mindestens 2 Wochen Elternzeit hatten, sich ihren Vätern auch 9 Jahre später noch näher fühlen als Kinder, deren Väter keinen Urlaub genommen haben. Zu guter Letzt werden Vorteile an die Kinder weitergegeben. Wie eine Studie aus dem Jahr 2023 überzeugend belegt, haben Kinder, deren Väter Elternzeit bezogen, im Alter von 12 Jahren eine egalitärere Einstellung zu Geschlechterrollen und unterstützen es stärker, dass Mütter und Väter gleichermaßen auf dem Arbeitsmarkt und im Haushalt tätig sind.
Also in der Schweiz geben wir 8-mal weniger für Kinderbetreuung aus als der Durchschnitt der OECD-Länder. Diese Zahl überrascht mich immer wieder. Jetzt haben wir sehr viel über die Vorteile von der Familienzeit-Initiative gesprochen. Es gibt aber sehr viele Gegenargumente auch. Also lass mich den Advocatus Diaboli hier spielen und dich mit den wichtigsten Punkten konfrontieren. Eine Familienzeit schadet der Wirtschaft.
Im Gegenteil, sie schafft gleich lange Spieße für KMU im Wettbewerb um die Fachkräfte. Sie erhöht die Beschäftigung, weil Frauen ihr Erwerbsvolumen stärker erhöhen, als Männer das vorübergehend reduzieren.
Je 18 Wochen sind zu lang und unfinanzierbar.
Studien zeigen, dass bereits nach wenig mehr als 15 Jahren sich diese Investition gelohnt hat, ausfinanziert ist mit zusätzlichen Steuern- und Sozialversicherungseinnahmen, die wir über die höhere Beschäftigung haben. Und einfach im internationalen Vergleich sind 18 Wochen immer noch sehr zurückhaltend. Das ist am tieferen Ende der Skala. Es ist also bei weitem nicht zu lang.
Paare können sich eine solche Elternzeit finanziell gar nicht leisten.
Das ist heute tatsächlich für viele so, weil sie das selber finanzieren müssten oder weil tiefe Einkommen eben nur 80% des Lohnes ersetzt kriegen über die EO und sie verzichten dann teilweise auch darauf, diese Wochen zu beziehen. Und die Familienzeit soll aber eben eine gemeinsame Finanzierung über die Erwerbsersatzordnung vorsehen und sie sieht auch vor, dass die tiefsten Einkommen zu 100% den Ersatz erhalten, damit sie tatsächlich diese Wochen beziehen können und die erwünschte Wirkung eintrifft. Und die Wirkung ist ja ein Beschäftigungswachstum und mehr Gleichstellung und eine bessere Gesundheit der Eltern.
Die Regelung ist unfair für Singles oder für Paare ohne Kinder.
Ja, auch Sie haben ein Interesse daran, dass unsere Nation Kinder hat. Die pflegen Sie einmal, wenn Sie alt sind, und Sie finanzieren auch Ihre AHV-Rente.
Solange die Kinderbetreuung so teuer ist, bringt eine Familienzeit nichts. Mütter bleiben danach trotzdem zu Hause.
Es braucht beides. Elternzeit schafft aber für Mütter und Väter dieselbe Ausgangslage und Verantwortung zu Hause und im Erwerb. Und wir brauchen tatsächlich auch eine erschwingliche Kinderbetreuungsinfrastruktur. Die ist im internationalen Vergleich viel zu teuer und frisst einen großen Teil des Einkommens weg. Wir brauchen beides.
Gewisse Väter sind einfach unersetzbar im Job.
Ja, gewisse Mütter auch. Und 18 Wochen sind für alle organisierbar. Und in anderen Ländern geht das auch, dass Minister, also die Bundesräte, in Elternzeit gehen. Das geht problemlos. Diese Demokratien gibt es nach wie vor.
Eine solche Elternzeit wäre für Großunternehmen kein Problem, aber für Kleinunternehmen unmöglich umsetzbar.
Im Moment ist es für kleine Unternehmen fast nicht finanzierbar. Und in Zukunft wäre das, weil wir das gemeinsam finanzieren. Es sind die großen internationalen Firmen, welche längst solche Elternzeitmodelle anbieten. Sie tun das nicht aus Gutwill, sondern weil es sich betriebswirtschaftlich lohnt, um die besten Talente anzuziehen und weniger Fluktuation zu haben. Und KMUs und strukturschwache Regionen sind im Hintertreffen um die besten Fachkräfte. Ihnen fehlen schlicht Arbeitskräfte mittlerweile. Und eine gemeinsam finanzierte Elternzeit schafft hier gleich lange Spieße. KMUs werden attraktiver als Arbeitgeber. Und diese 18 Wochen, die werden Sie bewältigen können. Das trifft ja vielleicht einmal im Leben zu. Und die Mitarbeiterinnen kommen dann auch in höheren Pensen oder überhaupt zurück. Das lohnt sich.
Also ich muss sagen, wenn ich dich so sprechen höre, also habe ich schon Hoffnung, dass diese Familienzeitinitiative einiges Gutes bringen wird. Jetzt das große Thema, glaube ich, was bleibt und für viele ein Problem ist, sind die Kosten. Sag uns bitte nochmals, wie sollen wir diese Initiative finanzieren? Wird sie langfristig Sinn machen, finanziell?
Sie ist finanziell tragbar. Diese Investition lohnt sich sogar. Also wir zahlen kurzfristig etwas mehr Lohnprozente, aber das ist im Schnitt. Auf einen durchschnittlichen Lohn haben wir berechnet 16 Franken pro Monat. Was wir dann kriegen, ist spätestens nach 15 Jahren den Return on Investment, dass sich das ausbezahlt, dass mehr an Steuergeldern und Sozialversicherungseinnahmen zurückkommt, als man ausgegeben hat. Man könnte das auch über die Steuern finanzieren dort dann oder die Lohnprozente wieder senken, weil wir haben dann ein Beschäftigungswachstum und mehr Wertschöpfung. Der Staat hat dann mehr Einnahmen als Ausgaben. So wird das finanziert, indem wir eine clevere Investition machen und die Beschäftigung so erhöhen können. Und das brauchen wir auch dringend, wenn wir sehen, was wir für einen Fachkräftemangel haben und für eine demografische Veränderung. Es braucht diese aktive Generation im Arbeitsplatz gleichzeitig, aber auch zu Hause. Wir brauchen Kinder. Unsere Nation hat eine so tiefe Geburtenrate. Und für das brauchen sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen, die zahlen sich auch aus für die Wirtschaft.
Also du sagst ganz klar, die Initiative ist eine gute Sache für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Plus dieser große Vorteil oder die Bindung, die zwischen Väter und Kinder am Anfang entsteht, die dann oder die Beziehung langfristig stärker macht und begleitet.
Absolut. Also und empirisch ist das alles bewiesen. Das muss einfach, das Wissen muss noch wachsen und das ist in der Schweiz, in einem direkt demokratischen Land, ist das ein gewisser Prozess, der dauert. Aber wenn wir die anderen Länder anschauen, die haben das auch gemacht, weil es sich lohnt für ihre Gesellschaft und für ihre Wirtschaft. Und wir haben uns orientiert an den besten, also an den Best Practice bei der Ausgestaltung dieser Initiative und geschaut, was machen Länder gut, aus welchem Grund machen sie was. Und die Eckwerte genau so angepasst, dass es eben positiv ist für Arbeitsmarkt und positiv ist für die Gleichstellung, also den größtmöglichen Nutzen zu generieren mit dieser Initiative. Und das gelingt mit diesen Eckwerten. Das ist eine viel bessere Lösung als die aktuelle.
Ja, also gut für die Wirtschaft. Wir haben über Mütter, Väter gesprochen. Was ist mit dem Kind? Ist die Initiative auch eine gute Sache für die Kinder?
Natürlich, absolut. Nicht, dass das zu kurz kommen soll. Hat natürlich dann zwei Bezugspersonen. Stabilere Eltern-Kind-Beziehung, gesündere Eltern, egalitäre Rollenbilder der Eltern sind positiv für die Kinder und Vorbilder beiden Geschlechts in beiden Rollen. Also ist natürlich nicht nur für die Wirtschaft und die Eltern, sondern sehr wohl auch für die Kinder eine gute Sache. Mhm. Und in die Kinder zu investieren, das sollte unsere Nation tun. Sie geben uns Mut und Hoffnung und sind unsere Zukunft.
Ich bin hundertprozentig mit dir einverstanden. Jetzt, wo steht gerade die Initiative? Also sie wurde gerade lanciert. Was macht ihr gerade? Was ist die nächste Phase? Gib uns so ein bisschen den Zeithorizont.
Wir stehen in der Unterschriftensammlung. Die hat vor gut 2 Monaten begonnen. Wir haben noch 15 Monate Zeit, aber wir möchten das früher gesammelt haben. Die Zeichen sehen gut aus. Das Anliegen kommt an. Es hat auch kriegt medial gute Beachtung und die Diskussion ist lanciert. Das ist, was passieren muss bei einer Initiative. Und dann wird eingereicht werden im Verlaufe des nächsten Jahres und das Parlament sich danach beschäftigen mit dieser Initiative. Und ich hoffe schon, dass wir eine Mehrheit der Parlamentarier ihnen überzeugen können bis dann. Und wir diese besseren Rahmenbedingungen für unser Land bald kriegen.
Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt die Initiative unterstützen wollen, was sollten sie tun?
Sie sollen doch bitte sich an der Unterschriftenbeteiligung, an der Unterschriftensammlung beteiligen. Man kann auf unserer Webseite bei www.alliancef.ch kann man Unterschriftenbogen runterladen. Wir haben eine Yes We Care Kampagne. Wenn man das eingibt bei Google, findet man das auch. Da hat es auch tolles Merch-Material, Cappies, Bandanas, Unterschriftenbogen. Wir haben in den verschiedenen Städten Sammelaktionen, wo man sich beteiligen kann. Man kann sich einfach bei uns melden und mit unterstützen. Das wäre toll.
Und wir können in den Show Notes auch den Link zu der Webseite der Initiative hinzufügen, damit es ganz einfach ist, für alle den zu finden. Jetzt so ein Schlusswort. Kannst du uns die 3 wichtigsten Argumente aus deiner Sicht geben, warum die Familienzeitinitiative eine gute Sache ist?
Die Familienzeitinitiative stärkt unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und ist eine clevere Investition in die Zukunft und in unsere Kinder. Sie verankert Elternschaft als gemeinsame, geteilte Verantwortung und stärkt so die Gleichstellung. Sie trägt bei, dass Eltern gesünder sind, Mütter erholter und rascher zurückkommen ins Erwerbsleben. Und sie führt so zu einem Beschäftigungswachstum, das wir dringend benötigen angesichts des Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung.
Katrin, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Sehr gerne.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advanced gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.